Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Willkommen zur Kultur vom Tage, ob im Podcast oder im Live-Radio. Wir bieten heute Nacht eine ganz besondere Performance-Kritik. Der Protagonist heißt Markus Söder, der für die Union antreten will. Tja, Politik als Performance, das fragen wir. Es geht um eine bemerkenswerte Popularität des Markus Söder. Dann wollen wir wissen, wie die AfD mit einem Slogan die Normen setzen will. Der heißt nämlich seit dem Parteitag am Wochenende Deutschland aber normal. Wir rufen bei einer der wichtigsten Autorinnen aus Myanmar an, um zu erfahren, welche Rolle die Kultur im Kampf gegen das Militär spielen kann. Und wir starten mit Juri Gagarin ins All. Vor 60 Jahren war er der erste Mensch da oben. Das hat uns hier im Haus zu einem Hörspiel inspiriert, das wir Ihnen vorstellen. Und damals gab der Chefingenieur am Boden den Flug so frei.
Den Schlüssel auf 12 Uhr. Zündung. Ich wünsche Ihnen einen guten Flug.
Los geht's, sagt Juri Gagarin dann noch. Das ist genau das richtige Stichwort für diese Sendung, für diese Nacht. Auftritt Markus Söder heute.
Ich habe, nachdem unglaublich viele Menschen mich immer wieder angesprochen haben, dann das für mich selber auch nochmal überlegt und gewogen und habe dann eben meine Bereitschaft heute erklärt. Wenn die CDU als die größere Schwester, das ist ja ganz klar, dies breit unterstützt, wenn dies Partei und Fraktion und die Mitglieder wollen, dann ist das für mich dann auch eine klare Sache, dass man dann nicht kneifen darf, sondern man muss sich der Verantwortung stellen und muss auch bereit sein, diesen nicht einfachen für mich, aber fürs Land vielleicht einen wichtigen Schritt zu gehen.
So seine heutige Performance und darüber will ich reden mit Söder-Biografin Anna Klaus. Guten Abend.
Guten Abend.
Was genau macht Markus Söder eigentlich so populär im Moment?
Ich würde sagen, es ist sein Talent als Möbelpacker und Duracell-Hase der Nation. Er verkörpert einfach Hinlangen, Aktionismus auch und er gibt den Bürgern das Gefühl, dass sich einer anstrengt. Er sendet ja auch sonntags, also am liebsten heute ja auch schon wieder Pressekonferenzen Sonntagnachmittag. Das ist seine Lieblingsbeschäftigung und es gibt ja den Bürgern das Gefühl, da strengt sich einer an, da schläft einer nie. Da versucht einer, was zu reißen.
Das heißt, es geht vor allem auch um die Performance, um die Wirkung?
Ja, es geht darum, Politik nicht nur zu erklären. Das kann Markus Söder auch sehr gut. Also nach diesen Ministerpräsidenten-Pressekonferenzen hängen ja die meisten Zuschauer und Zuhörer an seinen Lippen und nicht an den Lippen von Angela Merkel. Aber ja, er neigt auch dazu, Politik zu verkaufen. Also ein Parteikollege hat mal ganz anerkennend über Markus Söder gesagt, ja, er könne Hundekuchen als Sachertorte verkaufen. Also die Grenze zwischen Politik erklären und Politik verkaufen, dieser Grad ist schon sehr schmal bei Söder.
Und wie genau macht er das? Ich meine, er gilt ja nun nicht unbedingt, also beschreiben Sie ihn jedenfalls nicht als besonders sympathisch oder einnehmend oder irgendetwas anderes. Trotzdem, ja, strahlt er das aus, mit dem er eben dann auch Erfolge feiern kann bei den Umfragen. Wie gelingt ihm das genau?
Na, Markus Söder ist ja Star Trek-Fan. Und seine Methode ist, sich also in die Wohnzimmer der Bürger zu beamen. Er tut sich schwer mit so persönlichem Kontakt. Er ist ja auch 2 Meter groß und die meisten Bürger sind kleiner. Er hasst Smalltalk und auch nach Bierzeltauftritten bleibt er nie am Stammtisch stehen und trinkt noch eine halbe. Er eilt gleich weiter zum nächsten Termin. Aber er ist gelernter Fernsehjournalist und er kann wahnsinnig gut klar, ruhig, sachlich in Kameras sprechen und das macht er auch 3, 4, 5 Mal am Tag und ist permanent auf Sendung und findet so Gehör bei vielen Bürgern, die ihm dann daraufhin Vertrauen schenken.
Und das würde auch als Kanzlerkandidat der Union weiter funktionieren?
Also ich glaube, Markus Söder profitiert momentan schon sehr davon, dass wir ja wegen dieser vermaledeiten Pandemie alle darauf auch angewiesen sind, dass wir nur online miteinander kommunizieren können. Ich wäre schon gespannt, mal einen Kanzlerkandidaten oder gar Kanzler Markus Söder zu erleben, der dann wieder in Interaktion mit seinen Bürgern treten muss, der dann auch in Herne, Husum und Hintertupfingen auftreten muss und nicht nur in seinem Bayern und da die Bürger überzeugen muss. Und da hätte ich schon meine Bedenken, ob das mit dem Bayern bzw. Franken Markus Söder so gut funktioniert.
Und gleichzeitig gibt es ja, um mal auf seine Politik zu sprechen zu kommen, auch viel Kritik letztlich auch ja an der Diskrepanz zwischen der Selbstdarstellung und der bayerischen Wirklichkeit der Corona-Politik, die ist ja weder besser noch schlechter, zumindest was die Resultate angeht, als in anderen Bundesländern. Aber es gelingt ihm offenbar, das ist ja natürlich auch eine bayerische Politiktradition, den Freistaat immer besser dastehen zu lassen. Wie gelingt ihm das?
Ja, die Kunst so zu tun, als habe man die Dinge im Griff, beherrscht er in der Tat perfekt. Und das ist ja auch immer so ein Ideenfeuerwerk, was er da zündet. Es glänzt und glitzert und raucht. Und ja, am Ende ist der Himmel genauso grau wie in Nordrhein-Westfalen auch. Und die Corona-Zahlen schießen trotzdem in die Höhe. Also klar, die Lage ist in Bayern nicht besser als irgendwo sonst in der Republik. Eher schlechter. Aber auch hier wieder, er hat sich ziemlich früh auf diesen Kurs der Vorsicht und Umsicht, wie er immer sagt, festgelegt. Und er ist auch diesem Kurs treu geblieben. Das kann man ja bei Armin Laschet sehen, dass der ständig so einen Schlingerkurs gefahren ist. Und gerade diese Prinzipienfestigkeit, von der es bei Markus Söder immer heißt, die habe er nicht so, die hat er jetzt aber ausgerechnet in der Corona-Pandemie mit seinem strikten Kurs bewiesen. Vielleicht zahlt das auch auf sein Konto ein.
Ist er auch, was die politische Kultur angeht, ein bisschen die Rückkehr, ich sag mal, etwas zugespitzt männlicher Performance-Sucht in der Nach-Merkel-Ära?
Ich fürchte ja. Also ja, es gab ja schon vor Markus Söders Aufstieg an die Spitze der Umfragen ja so eine Sehnsucht nach so einer gewissen Haut-drauf-Männlichkeit. Nach 16 Jahren mit einer so zurückhaltenden Frau an der Spitze des Staates scheint es jetzt wirklich so eine Renaissance von Männlichkeit zu geben. Auch bei dieser Pressekonferenz jetzt nach der Präsidiumssitzung sah man ja bei der Union nur Männer. Dobrindt, Brinkhaus, Söder, Laschet und dahinter Personenschützer auch nur Männer. Die SPD hat auch einen Mann aufgestellt. Also ich bin gespannt, ob die Grünen jetzt sich am Ende für Robert Habeck entscheiden.
Die müssten jetzt
es wäre nur konsequent.
Frau Baerbock aufstellen vermutlich.
Genau, einmalig zu sein, ja.
Um sich in dieser Hinsicht zu unterscheiden. Anna Claus, Biografin von Markus Söder, heute an diesem Tag, wo er also auch offiziell ja, seine Bereitschaft für die Kanzlerkandidatur der Union erklärt hat. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und wir bleiben noch im Vorwahlkampf und schauen uns an, was die AfD da am Wochenende auf ihrem Parteitag für einen neuen Slogan geprägt hat, nämlich Deutschland aber normal. Das wirft natürlich ein paar Fragen auf. Maria Fiedler ist Autorin des Buches Die Methode AfD. Guten Abend.
Guten Abend.
Also dieser Slogan Deutschland aber normal, wie verstehen Sie diese Aussage?
Also ich muss sagen, ich finde den Slogan von der Partei eigentlich ziemlich klug und ich glaube auch, dass er im Wahlkampf tatsächlich ziehen könnte. Und gleichzeitig halte ich ihn wirklich für gefährlich. Ich sehe da verschiedene Punkte. Also einerseits zahlt dieser Slogan so ein bisschen auf die Strategie der Selbstverharmlosung bei der AfD ein. Also die AfD versucht ja immer, sich ein bisschen harmloser darzustellen, als sie eigentlich ist. Da hat sie sich mal als bürgerlich verkauft und jetzt eben als normal. Das ist das eine, dass eben selbst radikale und extremistische Positionen in der AfD jetzt mit dem Begriff normal in Verbindung gebracht werden. Das zweite ist, dass sie mit diesem Begriff und auch mit dieser Kampagne diese in der Corona-Krise ja sehr weit verbreitete Sehnsucht nach Normalität aufgreift. Sie sagt dabei nicht, was wirklich eine Rückkehr jetzt in diesem Moment zur Normalität auch für die Sterberaten bedeuten würde. Aber sie verspricht eben, mit uns kann alles wieder normal werden. Und das ist auch ein Strategiewechsel für die Partei, weil sie ja immer mit dieser Angst- und Untergangsrhetorik vor Überfremdung ins Rennen gegangen ist. Und jetzt verspricht sie auf einmal so eine Rückkehr zu einer idealisierten Vergangenheit, in der Migration, Klimawandel und Corona keine Rolle spielten. Und gleichzeitig framet sie aber als nicht normal alle gesellschaftlichen Veränderungen, die auch ihren Anhängern nicht passen. Also gleichgeschlechtliche Partnerschaften, Frauenquoten, geschlechtersensible Sprache, Klimaschutz, Multikulturalismus. Alles, was also nicht dem Bild der AfD von einem normalen Deutschland entspricht, wird entweder als verrückt geframed oder eben als nicht normal bezeichnet. Und das ist auch mitunter das Gefährliche daran, dass auch dieses ja, in die Kategorie nicht normal stecken, dass das natürlich auch Ressentiments und auch Hass schüren kann.
Ja. Sie haben es ja schon gesagt, dass offenbar da dieser Slogan eine recht smarte Entscheidung ist für die AfD im Bundestagswahlkampf vielleicht auch Erfolge zu feiern. Also irgendwie scheint sie ja da eine tiefsitzende Sehnsucht in ganz bestimmten gesellschaftlichen Gruppen aufzugreifen nach einer Normativität, nach irgendetwas, wofür Deutschland in Anführungsstrichen eigentlich steht. Gibt es da so ein kulturelles Bedürfnis, was die Partei aufgreift?
Ich denke, dass sie schon ein Bedürfnis aufgreift, was in manchen Gesellschaftsschichten vielleicht verbreitet ist. So ein bisschen dieses Gefühl bei der Globalisierung, bei den gesamten gesellschaftlichen Veränderungen, die stattfinden, nicht mehr mitzukommen. Also ich habe es gerade schon angesprochen, dass dann eben vielleicht mit Genderstern gesprochen wird oder dass es eben jetzt nicht mehr möglich ist, bedenkenlos zu fliegen, eben weil man an den Klimaschutz denken muss. Dass es vielleicht auch nicht für Männer selbstverständlich ist, die dominierende Rolle in der Gesellschaft zu haben. Und all diese gesellschaftlichen Veränderungen spricht die AfD an. Und gerade für die Leute, denen das alles nicht passt, ist die AfD dann vielleicht eine Alternative tatsächlich, wobei die AfD eben, das muss man ja wirklich sagen, eine in Teilen rechtsextreme Partei ist und deswegen kann sie eigentlich keine Alternative sein. Aber wenn sie es eben versteckt oder geschickt wegframed, dann hat sie vielleicht auch eine Chance, bei der Bundestagswahl wieder breitere gesellschaftliche Schichten anzusprechen.
Verschiebt sich damit auch die AfD-Definition des Begriffes rechts?
Ich denke, in der AfD gibt es eigentlich keine einheitliche Definition des Begriffes rechts. Die AfD ist ja im Grunde eigentlich zwei rechte Parteien in einer. Also wir wissen das, wir haben auf der einen Seite die, die sich als wirtschaftsliberal verstehen, zum Beispiel Parteichef Meuthen, und auf der anderen Seite die, die sich sozialpatriotisch nennen, also das ist das Höcke-Lager, was man aber in Wirklichkeit national-sozial nennen muss. Das ist deren Programm sozusagen, lässt sich auf so eine Formel bringen, viel Staat, viel Abschattung. Und gleichzeitig sehen wir, dass die AfD eine Partei ist in der einen Strömung, die sich auf die Parlamente konzentrieren will, die auch langfristig eine Regierungsbildung anstrebt. Und auf der anderen Seite eine Strömung, die AfD auch als Bewegungspartei sieht, die auch durch den Druck auf der Straße und durch Wut im Volk Veränderungen erzielen will und durch das Schüren dieser Wut. Also da sieht man schon, wir haben schon zwei ganz verschiedene Strömungen, die den Begriff rechts auch nicht gleich definieren würden. Aber wenn wir jetzt auf den Parteitag schauen, den wir jetzt in Dresden erlebt haben, dann war es schon ganz interessant zu sehen, dass Björn Höcke dort schon in der Lage war, Mehrheiten zu generieren. Er hat es ganz strategisch gemacht. Er wusste, er hat nicht an allen Punkten die Möglichkeit dazu. Aber dort, wo er es gemacht hat, hat er dann auch die Stimmung tatsächlich für seine Forderungen so drehen können, dass sie durchgekommen sind. Und auch durch die Landesverbände im Osten, die da auch diesen Kümmererkurs, diesen nationalsozialen Kurs fahren und damit sehr erfolgreich sind, könnte sich das langfristig in diese Richtung verschieben.
Und damit doch Erfolge auf Bundesebene feiern? Im Moment sind ja die Umfragewerte zumindest auf Bundesebene für die AfD nicht so besonders.
Das hat wahrscheinlich verschiedene Gründe. Man muss natürlich sagen, im Westen, wo ja auch eine große Zahl der Wähler wohnt oder der Großteil der Wähler wohnt, kommt die AfD eben mit diesem nationalsozialen Kurs noch nicht so gut an. Also im Westen auf den Marktplätzen, da sagen dann auch viele, nee, die AfD würden wir eher nicht wählen wegen Björn Höcke. Das berichten dann die westdeutschen AfD-Wahlkämpfer und sind dann sauer auf die Ostdeutschen. Also da sieht man schon, die Strategie kann nicht in beiden Teilen des Landes die gleiche sein. Die AfD hat das Problem mit Corona. Sie hat da bislang ja noch nicht richtig Fuß fassen oder von dieser Krise profitieren können. Die AfD hat das Problem mit dem Verfassungsschutz. Sie ist jetzt ja verstärkt im Visier des Verfassungsschutzes. Der Verfassungsschutz würde sie auch gerne beobachten. Das kann auch vielleicht noch einige Wähler davon abhalten, die AfD zu wählen. Und sie hat diese interne Zerstrittenheit, die ja wirklich sehr, sehr tief geht. Und deswegen sehen wir, dass die AfD viele Probleme hat und deswegen nicht durch eine programmatische Ausrichtung jetzt da der Durchbruch erzielt werden kann. Aber wenn es die Partei schaffen sollte, sich hinter dieser Normalkampagne im Wahlkampf zu versammeln und auch die inhaltlichen Streitigkeiten zurückzustellen, dann könnte es natürlich schon passieren, dass sie da noch einige Prozentpunkte aufholt.
Das sagt Maria Fiedler, Mitautorin des Buches Die Methode AfD und außerdem auch Hauptstadtkorrespondentin des Berliner Tagesspiegels nach diesem AfD-Bundesparteitag in Dresden. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Und wieder Tote, wieder Verletzte. Das Militärregime in Myanmar schießt auf seine Widersacher. An diesem Wochenende starben 84 Menschen, laut Auskunft von Menschenrechtsorganisationen. Wendy Law John ist eine der profiliertesten Autorinnen aus Myanmar. Sie lebt seit vielen Jahren im Exil, zunächst in den USA und jetzt in Frankreich. Mit dir bin ich jetzt verbunden. Guten Abend.
Guten Abend.
Wenn man das so hört, hunderte Tote, natürlich die Einschüchterungsversuche. Man kann die Protestierer eigentlich nur bewundern. Sie riskieren ihr Leben, organisieren sich trotz widrigster Umstände. Woher nehmen die Protestierer diesen Mut?
Das militärische Vorgehen jetzt in Myanmar beschleunigt es sehr schnell. Die Zahl der Todesopfer steigt auf erschreckende Weise. Damit meine ich, dass nicht nur immer mehr Menschen massakriert werden, die Sicherheitskräfte machen es unmöglich, die Opfer im Auge zu behalten. Sie entfernen jetzt die Leichen oder verbrennen sie vor Ort, sodass es keine Aufzeichnungen darüber gibt, was mit wem passiert ist. Wenn ein Familienmitglied vermisst wird, weiß es möglicherweise nie, ob es getötet wurde oder verschwunden ist. Es wird immer schwieriger, die Toten genau zu zählen.
Diese Technik der Verschleierung, die kennen wir ja auch aus vielen anderen Diktaturen, ne? Dass Menschen verschwinden und den Angehörigen oft nicht gesagt wird, wo sie zu finden sind, ob sie überhaupt noch am Leben sind. Ist das so eine Strategie, auch tatsächlich die Bevölkerung in Myanmar weiter zu verunsichern?
Ja, genau. In den letzten Tagen sind zahlreiche Prominente festgenommen worden und darunter auch Kulturschaffende. Das ist eine Art Terrorizing. Der sehr bekannte Schauspieler und Sänger Payne Takong zum Beispiel oder auch der Comedian Sagana. Sagana ist Myanmars berühmter Satiriker. Während seiner langen Karriere wurde er viele Male inhaftiert, weil er das Militär durch Satire kritisiert hatte. 2008 wurde er verhaftet und zu 59 Jahren Gefängnis verurteilt. Er wurde 4 Jahre später in eine Amnestie während des sogenannten Übergangs zur Demokratie freigelassen. Aber Sagana ist nur eine von ein viel wachsendes Zahl von Schriftstellern und Künstlern, die von Militärhunde ins Visier genommen wurden.
Und diese Prominenz dieser Personen,
ja,
könnte die denen eventuell auch helfen, tatsächlich, zumindest, dass ihr Leben nicht gefährdet ist? Wie schätzen Sie die Militärhunde ein, das Militärregime? Also wären die tatsächlich so skrupellos, auch Prominente, die eben im Land bekannt sind und vielleicht auch respektiert und geliebt sind, tatsächlich zu töten?
Ja, ich glaube, dass es sehr schwer ist für die Menschen im Westen zu verstehen, was eine Armee bedeutet, wie sie sich in Myanmar entwickelt hat. Die nationale Armee ist die Durchsetzungsarm der Militärdiktatur, die das Land als Ganzes, die Nation Myanmar, als ihr Eigentum, ihr persönliches Eigentum betrachtet. Und sie kann alles tun, was sie wollen.
Und haben Sie den Eindruck, dass die prominenten Künstler zum Beispiel, die Sie gerade erwähnt haben, dass sie durch die Inhaftierung tatsächlich vielleicht sogar noch andere wiederum auf die Straße bringen könnten, dass die Wut, dass der Unmut über diese Situation, über die Inhaftierung dieser Künstlerinnen und Künstler tatsächlich so stark wird, dass die Proteste noch zunehmen?
Ich glaube, dass jetzt das Durchgreifen jetzt nimmt eine ebenso beängstigende Wendung. Jetzt veröffentlicht täglich eine Wanted-List von Intellektuellen, Künstlern, Schauspielern etc. Aber für viele könnte dies ein Todesurteil bedeuten. Natürlich verstecken sich diese Leute jetzt. Einige haben das Land möglicherweise heimlich verlassen. Das Verstecken wird jedoch immer schwieriger, weil das Militär mit zunehmender Gewalt vorgeht.
Und haben Sie den Eindruck, dass, was Sie sagen, einige könnten noch das Land schon verlassen haben, auch auf illegalem Wege, dass es da einen richtigen Braindrain geben könnte aus Myanmar, intellektuelle Künstler, Wissenschaftler, dass sie jetzt versuchen, das Land zu verlassen?
Ja, es gibt jetzt 2 verschiedene Kämpfe jetzt in Myanmar. Ja? Auf der einen Seite befindet sich ein militärischer Monolith, bis an die Zähne bewaffnet. Auf der anderen Seite ist eine unbewaffnete Bevölkerung. Eine ungleiche Schlacht, könnte man sagen. Aber es gibt einen anderen Krieg, einen Kampf zwischen dem Militär und den jungen Demonstranten. Dort haben wir auch einen ungleichen Kampf und es ist klar, wer den Vorteil hat, nicht das Militär. Von Anfang an haben die jungen Demonstranten einen der genialsten, kreativsten, spontansten, ganz zu schweigen von mutigsten Aufstände ja, in der jungen Geschichte inszeniert. Jetzt, die Gefahr ist, dass die Zahl der Todesopfer weiter steigt, kann die gewaltfreie Bewegung zerbrechen. Jetzt, einige drängen auf bewaffneten Widerstand, um sich zu verteidigen. Bisher haben die Demonstranten versucht, sich mit schwachen, hausgemachten Schilden und Barrikaden aus Sandsäcken gegen die Kugel der Sicherheitskräfte zu verteidigen. Aber nun gibt es Anzeichen dafür, dass das Land einen Wendepunkt erreicht, fürchte ich.
Haben Sie Angst vor einem Bürgerkrieg in Myanmar?
Ja, ich habe Angst davor, aber ich habe viel mehr Angst, dass es eine Wiederholung ja, der Syrien wird. Man fragt, warum das Militär diese Stimmen von Dichter und Schauspieler etc., warum das Militär sie fürchten, ist ihr Einfluss so groß, nicht? Ich möchte etwas erklären. Das Wort Kultur ist nicht nur ein Schimpfwort im Militärlexikon. Es ist ein Wort, das eine fast okkulte Bedeutung hat. Die Generäle verstehen Kultur gar nicht, das ist klar, aber sie wissen, dass es ein gefährliches Ding ist, weil es mit Ideen zu tun hat. Mit Ideen, mit Idealen und auch mit Denken. Und sie nehmen wahr, dass der Hunger, die Sehnsucht nach Kultur noch unersättlicher ist als der Hunger nach körperlicher Nahrung. Ja, und Myanmar ist mit Ausnahme seiner militärischen Führung ein überraschend gebildetes Land. Ich sage überraschend, weil alles unter aufeinanderfolgenden Militärregimen getan wurde, um die Menschen der Grundbildung zu berauben. Und doch bleiben die Menschen buchliebend, sprachliebend und kulturliebend.
Wendy Law Yon, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Eine der angesehensten Autorinnen aus Myanmar mit uns im Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Sie lebt seit vielen Jahren im Exil, zunächst in den USA, jetzt in Frankreich.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Rund 1000 neue Wortschöpfungen mit Corona-Bezug hatte das Leibniz-Institut für deutsche Sprache schon bis zum Ende des vergangenen Jahres gesammelt. In der Zwischenzeit sind weitere Kreationen hinzugekommen. Zu den neuesten zählen zum Beispiel Brücken-Lockdown, erfunden von CDU-Chef Armin Laschet, oder Öffnungsblindflug, vor dem CSU-Chef Markus Söder warnt. Die Germanistikprofessorin Heidrun Kemper hat in ihrer wissenschaftlichen Arbeit festgestellt, dass Krisen schon immer Spuren in der Sprache hinterlassen haben. Ihrer Meinung deuten bestimmte Corona-Wörter wie zum Beispiel Post-Corona oder Prä-Pandemisch darauf hin, dass diese Pandemie in ein zeitliches Kontinuum gestellt wird. Corona markiere eine Zäsur, sagte Kemper im Deutschlandfunk.
Damit ist ein Potenzial entstanden dafür, dass eben wir auch noch länger, auch sprachlich, vermutlich mit diesem Phänomen zu tun haben werden. Wir können das noch nicht genau sagen. Also wir können noch nicht genau sagen, ob es tatsächlich ein Umbruch ist. Denn um sozusagen dieses Prädikat bekommen zu können, da muss einiges passieren. Und Nachhaltigkeit ist da ein ganz wichtiger Aspekt. Also im Moment sind all diese über 1000 Corona-Wörter ja Wörter, die wir in unserem momentanen Alltag brauchen. Der ist geprägt von Corona und deswegen brauchen wir diese Wörter in hoher Frequenz. Wie das sein wird, wenn Corona tatsächlich vorbei ist, das können wir im Moment noch nicht abschätzen.
Die Germanistin Heidrun Kemper. Der Augsburger Bischof Bertram Mayer spricht sich für das Diakonat von Frauen als eigenes Amt in der katholischen Kirche aus. Er sehe in einem diakonischen Dienst mit eigenem Profil die Zukunft für Frauen in der Kirche. Vor einem knappen Jahr hatte Meyer noch gesagt, er sei beim Frauendiakonat skeptisch. In der katholischen Kirche ist die Diakonenweihe eine Vorstufe auf dem Weg zur Priesterweihe. Seit längerem wird diskutiert, ob das Diakonenamt künftig auch Frauen offenstehen soll. Der Film Nomadland von Regisseurin Chloe Zhao ist vom Verband der US-Regisseure als beste Spielfilmregie des Jahres ausgezeichnet worden. Die Preise der Directors Guild of America gelten als guter Indikator dafür, wer bei den Oscars gewinnen wird. Abgesehen vom vergangenen Jahr lagen sie bei der Kür des Siegers in den 6 vorangegangenen Jahren jedes Mal richtig. Wegen der Corona-Pandemie findet die Oscar-Verleihung dieses Mal erst am 25. April statt. Nomadland hat auch schon andere Preise gewonnen, darunter den Golden Globe für das beste Drama. Der Film handelt von einer Frau, die nach dem Tod ihres Mannes mit einem umgebauten Van durch den Westen der USA reist.
Der erste Mensch im All war ein Russe, Juri Gagarin. Vor 60 Jahren war er für gute 1,5 Stunden da oben und eröffnete eine neue Ära. Dieser erste Flug eines Menschen außerhalb der Atmosphäre inspirierte auch die französisch-libanesische Autorin Etel Adnan zu einem Poem. Und die Regisseurin und Musikerin Ulrike Hage hat daraus ein Hörspiel gemacht.
Gagarin, Scott, German Titov, McDivitt, Komarov. Die neue Hierarchie von Erzengeln. Sie bringen Botschaften aus dem All, entschlüsseln die Protonen und ziehen unter einem Schauer reisender Elektronen. 7 Sonnenuntergänge für einen einzigen Abend. 7 Sonnenaufgänge für einen Kosmonauten.
Und Musik gibt es auch in diesem beeindruckenden Hörspiel, das hier bei uns entstanden ist im Haus im Deutschlandfunk Kultur und das Sie jetzt auf unserer Internetseite hören können. Ulrike Hage, guten Abend.
Schönen guten Abend.
Juri Gagarin, ein Mensch, der vielleicht in Ost und in West unterschiedlich gesehen wird, auch in Deutschland. Was bedeutet Ihnen eigentlich als jemand, der ja eine westdeutsche Biografie hat, dieser Name, diese Figur Juri Gagarin?
Juri Gagarin hat mich immer fasziniert, schon als Kind, als Jugendliche. Ich fand, es war einfach ein wunderbarer Kosmonaut mit einem herrlichen Lächeln, also abgesehen davon, dass er natürlich auch gut aussah. Und gleichzeitig war es halt wirklich der erste Mensch im All, der die Erde umrundet hat. Und das war, ich glaube, das ist für Ost- wie Westmenschen aus Deutschland wichtig. Das war eine wichtige Begebenheit. Das war vor allen Dingen ja auch etwas, was man sich vorher gar nicht vorstellen konnte. Und das verbunden jetzt noch mit einem Menschen, der dann auch noch sagt, als ich um die Erde flog, habe ich gesehen, wie schön unser Planet ist. Wir sollten diese Schönheit bewahren und vergrößern, nicht zerstören. Ja, das war für mich wie eine Botschaft, die ich total verinnerlicht habe.
Weil Sie seine Physis so erwähnen, ne? Er wird ja gerne beschrieben als ein freundlicher Mensch, offen, eher positiv, nicht so verknöchert vielleicht wie die anderen sowjetischen Funktionäre. Also das Bild, das die Sowjetunion damals in den 50er und 60er Jahren abgegeben hat, war ja nun eher sehr harsch und sehr kalt und sehr distanziert. Und er wird immer als jemand beschrieben, der für mehr Humanismus vielleicht auch stand. Haben Sie ihn so auch wahrgenommen, der vielleicht gar nicht in dieses sowjetische Propagandasystem passte?
Ich habe ihn wirklich als Mensch wahrgenommen, muss ich sagen. Als eine Persönlichkeit, die einfach etwas ausgestrahlt hat. Auch ausgestrahlt hat ein etwas Umfassenderes, als einfach nur jetzt einen Erfolg einzuheimsen, indem man um die Welt fliegt, sondern ein bisschen mehr. Und deswegen habe ich gerade dieses Zitat erwähnt auch. Das passt für mich zu ihm als Persönlichkeit. Und insofern hat in unserem Hörspiel zum Beispiel Etel Adnan ihn auch als Prophet eingeordnet, in Anführungsstrichen natürlich. Das ist ein poetischer Begriff dafür oder so. Als jemanden, der etwas über das Menschliche hinausgehende geleistet hat, weil man wusste ja auch, dass er in der Raumkapsel extreme Probleme hatte und extrem viele Probleme bewältigt hat, sozusagen bis zu seiner Landung. Und ja, das hat mich beeindruckt.
Also im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man den Begriff des Propheten aufgreift, er wurde ja auch manchmal mit in anderen Kunstwerken auch gerne so mit griechischen Gottheiten verglichen. Prometheus wurde da genannt, Hermes und vieles andere. Also auch jemand, der fast für etwas im wahrsten Sinne des Wortes Übermenschliches stand, der eben ja, dahin gegangen ist, wo noch niemand vor ihm war?
Ich finde, die Tatsache, dass da jemand es einfach geschafft hat, einmal um die Erde zu fliegen und wieder zu landen, und egal aus welchem Land er kam, es war eigentlich, für mich war es total egal immer, aus welchem Land er kam, das war eigentlich das Fantastische. Und wir haben ja immer diesen Wunsch, dass wir die Erde verlassen, ins All gehen und da irgendwie eine Lösung für unsere Probleme finden oder so. Das gibt es ja schon immer, das gibt es schon seit Urzeiten irgendwie. Also Jesus ist in den Himmel gestiegen, Elias ist mit einem Feuerwagen in den Himmel gestiegen und so weiter und so fort. Vielleicht waren auch ein paar Frauen dabei, das weiß ich nicht genau. Aber irgendwie, man hat immer versucht, die Erde zu verlassen, um eine Lösung zu finden für etwas. Aber die Lösung finden wir, glaube ich, nicht im All. Und deswegen mag ich so gerne, dass Gagarin gesagt hat, wir sollten die Schönheit unserer Erde bewahren und vergrößern und nicht zerstören. Und das ist für mich eine sehr besondere Aussage.
Also von Ferne sieht man die Welt besser.
Ich glaube, man sieht die Welt nicht nur von Ferne, sondern man sieht auch die Geschichte, unsere eigene Geschichte, immer wenn man etwas mehr zurückgeht, viel besser. Ja, also wir können viel besser verstehen, was heute hier passiert, wenn wir uns mal ein paar Jahrhunderte oder Jahrzehnte zurückbegeben und gucken, was ist denn da passiert? Was haben wir denn da gemacht? Was ist denn mit der Industrialisierung plötzlich auf uns zugekommen? Warum haben wir nach dem Zweiten Weltkrieg Material, mit dem Bomben vorher gebaut wurden, plötzlich als Düngemittel für unseren Weizen verwendet? Was hat das alles mit uns gemacht und wo sind wir jetzt? Also ich meine, da gibt es ja so viele Zusammenhänge, die man verstehen muss. Und dann versteht man auch, warum wir jetzt in dieser unglaublichen Menschheitskrise sind, in der wir sind. Wir nennen es immer Klimakrise. Ich finde, es ist eher eine Menschheitskrise.
Gleichzeitig, um mal zurückzukommen auf Juri Gagarin, war das natürlich jetzt nicht nur der erste Mensch im All, ja, sondern eben auch, obwohl Sie gesagt haben, es war ja nicht so wichtig, woher er kam, aber dennoch auch ein wichtiger Sieg im Propagandakampf gegen den Westen. So haben Sie es nie wahrgenommen?
Damals, als ich Kind war oder Jugendliche, war das für mich eher völlig egal.
In den 60ern waren Sie Kind, ne?
Im All war. Ne? Genau, in den 60ern. Und also kleines Kind sozusagen. Aber das war mir eigentlich wurscht, woher das kam. Und vor allen Dingen, ich bin in einem Elternhaus groß geworden, wo es keine Propaganda gab. Also da gab es kein, wir sind der Westen, alles toll, das ist der Osten, alles scheiße. Gab es überhaupt nicht bei mir im Elternhaus. Und deswegen war Juri Gagarin eigentlich jetzt nicht jemand, der, oh, Sowjetunion und so. Und ich weiß, dass ich als Kind mir schon immer gewünscht hatte, irgendwann in dieses Land reisen zu können, was ich dann auch irgendwann tatsächlich verwirklicht habe. Und ich war, glaube ich, 5, 6 Mal in Russland mit Konzerten und habe gemerkt, dass dieses ganze Propagandistische, diese Politik, die auch heute wieder so stark sich fokussiert auf, wer ist eigentlich jetzt besser, wer ist der Beste und bla bla bla, das ist eigentlich überhaupt gar nicht, das ist nicht wichtig für die Menschheit eigentlich und auch nicht für die Erde.
Also Ihre Begeisterung für Juri Gagarin oder Ihr Interesse an Juri Gagarin und seiner Geschichte ist ja auch, wie gesagt, dieses Hörspiel Poem entstanden mit Itil Adnan vor 2 Jahren in unserem Haus. Wie kam es zu diesem Stück?
Also ich habe dieses Poem von Itil Adnan in einem Buch von ihr entdeckt, das heißt Life is a Weaving, also das Leben ist ein Gewebe. Und da war ein Zitat von ihr, wo sie sich auf dieses Poem, was sie selber geschrieben hat, 1968, also im Todesjahr von Gagarin, selber bezog. Und da hat sie nur einen kleinen Ausschnitt aus dem Poem zitiert. Und ich fand das aber schon so faszinierend, weil das war so eine Art, das war poetisch, es nahm aber auch großen Bezug auf die Politik in der Zeit, eben was Sie auch vorhin angesprochen haben mit den Spannungen zwischen Ost und West und so weiter. Und dann gleichzeitig war es so etwas wie der Versuch zu durchdringen, was passiert eigentlich mit einem Menschen, der zum ersten Mal um die Erde fliegt selber. Und das fand ich so faszinierend, dass ich Itil Adnan angerufen habe und sie gefragt habe, ob es diesen Text gesamt noch gibt, also dieses Poem, ob sie das irgendwo hat. Und sie hatte das tatsächlich in einer Schublade bei sich in Paris und hat gesagt, es gibt aber nur diese eine Kopie und da musst du nach Paris kommen, wenn du das irgendwie haben willst oder so. Dann bin ich nach Paris gefahren und wir haben uns mit Itil über dieses Poem unterhalten und plötzlich wurde klar, dass ihr das wahnsinnig viel bedeutet und dass sie das unglaublich gerne umgesetzt hätte als musikalisches, fein komponiertes Hörspiel. Auch deswegen, glaube ich, weil sie ein starkes Interesse daran hatte, dass diesem Menschen Gagarin, aber auch dieser Tatsache des Menschen, der um die Welt fliegt, dass dem nochmal so ein kleines intellektuelles, poetisches, aber auch politisches Denkmal gesetzt wird. Es klingt jetzt ein bisschen zu blöd, aber so eine Produktion darüber gemacht wird.
Die kann man hören im Netz, diese Produktion, die vor 2 Jahren bei uns entstanden ist. Ein Hörspielpoem also von der französisch-libanesischen Autorin Etel Adnan, gemeinsam in der Produktion mit Ulrike Hage, die da Regie geführt hat, auch Musik beigesteuert hat. Wir haben gesprochen mit ihr, mit Ulrike Hage, über Juri Gagarin, diese Figur, die auch Gegenstand dieses Hörspielpoems ist. Der Mann, der vor 60 Jahren als erster Mensch in das Weltall geflogen ist. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Hage.
Ich danke Ihnen auch sehr. Vielen Dank.
Nicht weit von Goethe und Schiller wurden in wenigen Jahren 56.000 Menschen getötet im KZ Buchenwald. Heute wurde an die Befreiung vor 76 Jahren erinnert mit Ministerpräsident und Bundespräsident. Die Gedenkstätte selbst hat einen neuen Leiter, der wiederum will neue Akzente setzen und muss sich auch mit Geschichtsrevisionismus auseinandersetzen. Henry Bernhard hat die Gedenkfeier in Weimar für uns beobachtet.
Beim Festakt im Deutschen Nationaltheater in Weimar war nur die erste Reihe besetzt. Die Redner waren gleichzeitig ihr einzig anwesendes Publikum. Die Staatskapelle Weimar erschien auf einer Videoleinwand. Aber Reden und Musik gingen per Livestream um die Welt, wo die immer weniger werdenden Überlebenden der KZs Buchenwald und Mittelbau-Dora zusehen konnten. Wie auch Eva Pustei, eine ungarische Jüdin, die in einem Außenlager von Buchenwald in der Rüstungsindustrie schuften musste. In ihrer Videobotschaft erinnerte sie daran, dass der spanische Schriftsteller und Buchenwald-Überlebende Jorge Semprún vor 16 Jahren in Weimar angekündigt hatte, dass es 10 Jahre später keine KZ-Überlebenden mehr geben werde.
Und ich bin im Publikum gesessen und ich habe ihm hinaufgerufen und habe gesagt, ich werde noch leben. Und tatsächlich, ich lebe noch immer.
Sie habe vor vielen Jahren erkannt, dass sie nur überlebt habe, um vom Schrecken des Nationalsozialismus zu erzählen. Auch die Geschichte des belgischen Häftlings, der schon sehr geschwächt war, als er auf dem Weg zur Zwangsarbeit einen Apfel fand.
Den ganzen Tag war er aufgeregt und konnte nur auf den Apfel denken. Mir hörst du schon nicht mehr. Ich darf dich einfach nicht essen. Und abends, als das Licht gelöscht wurde in der Baracke, ging er zum jüngsten Häftling in der Baracke und sprach zu ihm, schau, den Apfel habe ich zufällig gefunden. Ich habe ihn dir gebracht. Du musst von mir den Apfel nehmen. Du bist noch jung. Du musst noch lange leben. Du musst erleben, bis dieses Lager frei wird. Du musst Vater werden. Du musst deine Kinder für glückliche Menschen erziehen. Und du musst daran arbeiten, dass nie noch einmal im Leben ein Mensch einen anderen Menschen erdrücken kann und einsperren kann und seine Freiheit wegnehmen kann. Du musst dafür arbeiten, dass alle Menschen frei werden. Und dann musst du darüber erzählen, was da dir in diesem Lager angetan wurde. So sprach der alte Häftling.
Bundespräsident Steinmeier betonte in seiner Rede, dass wir heute zwar keine Verantwortung für das Geschehene trügen, wohl aber für das nie wieder.
Buchenwald, meine Damen und Herren, lebt in vielen europäischen Familien fort. In französischen, niederländischen, polnischen, tschechischen Familien und viele andere Nationalitäten. Die Massengräber im Außenlager Mittelbau-Dora und dem dazugehörigen KZ Elrich-Julius-Hütte gelten als größter französischer Friedhof außerhalb Frankreichs.
Neben Steinmeier wiesen auch andere Politiker und Überlebende auf die Verantwortung der Nachgeborenen hin, wenn die Überlebenden in absehbarer Zeit nicht mehr sein werden. Der neue Stiftungsdirektor in Buchenwald, Jens Christian Wagner, nahm beim Gedenken auf dem ehemaligen Appellplatz des KZ Bezug auf den Wahlslogan der AfD, Deutschland aber normal.
Und noch etwas senden wir heute in die Welt. Die Botschaft nämlich, dass Rechtsextremismus, Geschichtsrevisionismus und Hetze gegen Minderheiten nicht normal sind, auch wenn andere das vielleicht behaupten. Und dass sie es auch nicht werden dürfen, wenn wir weiter in einer demokratischen und humanen Gesellschaft leben wollen.
Die Pandemie hat öffentliche Gedenkveranstaltungen verhindert, nicht aber das Nachdenken. Auf dem Stefan-Essel-Platz in Weimar, zwischen dem NS-Gauforum und dem Bauhausmuseum, stark frequentiert von Skatern, hat der Fotograf Jakob Ganselmeier großformatige Schwarz-Weiß-Fotos aufgebaut. Das Projekt Haut Stein zeigt einerseits Überreste von nationalsozialistischen Zeichen auf heutigen Gebäuden in Deutschland
unvollständig abgeschlagene Hakenkreuze, verblichene Hakenkreuze, Runen, Reichsadler. Zudem hat Ganselmeier die Körper von Aussteigern aus der Nazi-Szene fotografiert, mit teilweise entfernten oder überzeichneten Tattoos. In den vergangenen Tagen standen er und einer der Aussteiger, Mike Schäffler, für Fragen und Erklärungen zur Verfügung.
Hier geht es ja darum, was Symbolik bewirken kann. Ja? Also die Symbolik der Nazi-Zeit damals auf Häusern, überall, ja? Das ganz Deutschland wurde markiert. Und wir sind ja auch markiert, ja? Auch wie Gangs. Ja? Wir haben uns markiert und dann geht es eben darum, wie geht man damit um? Was sind die Symbole da und wie macht man sie weg? In welcher Form? Wie setzt man sich damit auseinander? Und das Gleiche ist ja mit den Gebäuden auch so gewesen, die Entnazifizierung. Genauso ist es eben ein sehr guter Übergang eben auch zu Menschen, die sich das eben auf die Haut gemalt haben oder unter die Haut. Beides war für die Ewigkeit, ja. Ein Ausdruck der Lebensweise und der vollkommenen Überzeugung.
Erinnerung an die Befreiung von Buchenwald vor 76 Jahren und Wirkungen bis heute und Debatten. Henry Bernhard war für uns bei der Gedenkstunde in Weimar dabei.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Der Geist beherrscht den Körper. Das lesen wir zur Ermutigung in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die geistige Überlegenheit ist mit dem Alter gewachsen, sagt Albrecht Meyer mit seinen 55 Jahren. Vieles, was früher sehr anstrengend für mich war, kann ich jetzt relativ mühelos spielen. Albrecht Meyer spielt mühelos die Oboe bei den Berliner Philharmonikern. Seine neue Mozart-CD ist im Lockdown entstanden, steht in der Tageszeitung Die Welt, der er ebenfalls ein langes Interview gegeben hat. Deutschland ist einzigartig auf der Welt, sagt er da, was ja auch sehr ermutigend klingt. Wir hatten ein wunderschönes Kulturleben, das geht gerade vor die Hunde. Und damit holt er uns herunter auf den Boden der Corona-Tatsachen. Wir Künstler, die auf einer Bühne stehen, Schauspieler, Musiker, Sänger, haben alle große Angst, dass viele Strukturen zerstört, viele Veranstalter pleite gegangen sein werden, viele Konzerthäuser, Künstler, Schauspieler, Freischaffende bankrott sind. Fern auf der anderen Seite des Atlantiks scheint es da wieder Hoffnung zu geben. Joe Biden handelt, lobt der Berliner Tagesspiegel den US-Präsidenten. Er nimmt gewaltige Geldmengen in die Hand und hat seinen Covid-Plan zum Gesetz gemacht, schreibt Klaus Brinkbäumer. Amerika impft und hilft den Leidenden. Aber auch Deutschland impft und hilft den Leidenden, jedenfalls denen der höheren und höchsten Altersgruppen. Und dabei rumpelt es. Wenn das Impfen nicht endlich in die Gänge kommt, warnt die Süddeutsche Zeitung, wird der Impfpass als Passierschein in ein freies Leben auch zum Run auf das unnötig limitierte Impfgut, beschreibt Gerhard Matzig düstere Zukunftsszenarien, wenn wir möglicherweise eine regelrechte Zweiklassengesellschaft durch Corona bekommen. Man hat den Schwarzmarkt des Impfens, der so entsteht, und die gefälschten Impfdokumente schon vor Augen. Und nachdem man die Jugend zuletzt als haltlose Bande verunglimpft hat, wird man bald auch wieder bei der Altersdiskriminierung landen angesichts drohender Rollatorenkreise, die dann das mediale Zerrbild bestimmen. Das Chaos ist da. Düstere Zukunftsaussichten. Was aber jetzt schon da ist, das sind die vielen, die sich gar nicht impfen lassen wollen, für die Corona auch eher so etwas wie ein Fliegenschiss ist. Ich werde mich impfen lassen, wenn ich an der Reihe bin, sagt da der Fernsehmoderator Günther Jauch. Er ist an Corona erkrankt und war im Fernsehsender RTL am Samstagabend per Videoschalte zu sehen, hieß es im Tagesspiegel. Das Risiko zu erkranken ist für meine Begriffe viel bedeutender als das Risiko, dass es da irgendwelche Nebenwirkungen beim Impfen gibt, so Günther Jauch unmissverständlich. Ich impfe mich und möchte einfach dafür werben, dass das so viele wie möglich auch tun. Es sind schon recht ungewöhnliche Bilder, die Corona so zeitigt. Lieber Herr Jauch, Sie sehen ein bisschen mitgenommen aus, sorgte sich die RTL-Moderatorin Barbara Schöneberger beim Betrachten des 64-Jährigen mit den sichtbar unfrisierten Haaren. Wie der Tagesspiegel den Fernsehstar beschreibt, den wir doch ansonsten nur kennen, als käme er gerade aus dem Friseursalon. Was bleibt, ist die Hoffnung, meint Gerhard Matzig in der Süddeutschen bei seinem düsteren Zukunftsblick auf ein privilegiertes Leben mit dem Impfpass. In diesem Fall ist es die Hoffnung auf einen unerwarteten Anfall kollektiver Weisheit, abseits von Recht und Gerechtigkeit. Die Weisheit stirbt zu allerletzt.
Und das war schon Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.